Lesen aus Lukas 1, Seite 70 in Ihren Bibeln im Neuen Testament, den Lobgesang des Zacharias, des Vaters des Johannes des Täufers. Lukas 1, Vers 67 bis 79. Wir haben ja die zwei Lobgesänge, Lukas 1, das Magnificat, Lobgesang der Maria, und dann Lobgesang des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Was sagt ein Physiklehrer, wenn die ganze Klasse die Arbeit verhagelt hat? Was sagt er beim Korrigieren? So eine Bescherung. Ganz ähnlich sagt eine Mutter, wenn sie nach Hause kommt und die Kinder haben in der Küche ein paar Stunden gekocht und gearbeitet. Man meint, es hätte der Blitz eingeschlagen, und die Mutter sagt: Das ist aber eine schöne Bescherung. Und so ging es sicher manchem, der heute Kehrwoche hat, wenn er heute Morgen aus dem Fenster schaute und dachte: Das ist aber ein heller Morgen, das ist eine schöne Bescherung. Es ist ja komisch, dass dieses Wort von der Bescherung, sage ich, ein frommes Wort, dass sie oft beten und segne alles, was du uns bescheret hast, dass es schon längst so im Gebrauch ist, als ein Wort für Unheil. Unser Landsmann Friedrich Schiller, der einen engen Bezug zur Ludwig-Hofhager-Gemeinde pflegte, wenn auch die Kirche damals noch nicht bestand, aber der da hinten im Dobelbach erst sein Erstlingswerk, Die Räuber, seinen Freunden hinter den Büschen vorgelesen hat, wo oben der Schillerstein steht, in diesem zerklüfteten Talwinkel, der hat schon in seinem Stück Kabale und Liebe das berühmte Zitat: Gottlob, das ist eine Bescherung für Unheil. Wie ich gestern in der Zeitung las, diese originellen Aufsätze, die da drin stehen über das Schenken und das Einkaufen und das Beschenktwerden, dachte ich, ja, warum machen es dann die Leute? Wenn das so eine furchtbare Last ist, wenn man sich dann bloß noch ganz ermattet zwischen den Feiertagen für eine Stunde auf dem Sofa legen kann, um wieder neue Kraft zu schöpfen, warum machen wir es dann? Das ist merkwürdig. Gestern bin ich durch die Stadt gegangen und habe gemerkt, wie voll sie war. Wie die Menschen eiligen Schrittes durch die Stadt ziehen. Ich sehe diese Sehnsucht hinter allen Käufen die Sehnsucht, Freude, Glück, Liebe, irgendetwas Schönes, die Sehnsucht nach einem frohen Fest. Nein, wir wollen es nicht madig machen. Wir wollen es entdecken und sehen, und das ist etwas Schönes, wie Menschen sich sehnen nach Freude. Aber wir wollen helfen, dass Menschen die Freude gewinnen und die Freude haben und die Freude entdecken, dass ihnen die Bescherung nicht nur unheil ist. Es ist merkwürdig, dass stets im Advent ein kleiner Landpriester namens Zacharias, ein unbedeutender Mann eigentlich, er gehört zu dem Priestergeschlecht. Nur wenige Mal im Jahr hat er einen Hilfsdienst in Jerusalem zu tun, so wie wir alle irgendwo dann eingeteilt sind, in einen Gottesdienst hier und da zu helfen und behilflich zu sein. Und ganz merkwürdig, ausgerechnet dieser Mann hat diesen großen Durchblick. Dieses Lied, das er singt, gehört zu den ganz großen Christuszeugnissen des Neuen Testaments. Dieses Lied, das er da singt, ein Freudenlied, ein Lied, das das Amt und den Dienst Jesu so herrlich beschreibt. Warum haben eigentlich die hohen Würdenträger das nicht gesehen? Warum haben das all die frommen Schriftforscher nicht entdeckt? Es ist uns ja immer wieder ein Rätsel, warum entdecken einige Jesus so klar und die anderen, die stoßen sich wund daran, die ärgern sich? Ja, damals war es noch viel schlimmer. Damals haben viele Jesus gehasst und ihn gekreuzigt. Warum sieht dieser Zacharias klar? Wir wissen ja aus der biblischen Erzählung, dass er ein ganz kritischer Geist war. Er war ein Skeptiker. Er war kein Leichtgläubiger. Er war ein gründlicher Mann, der seinen Verstand nicht einfach ausschaltet, auch in Glaubensdingen. Und er ist dem Engel Gottes begegnet. Und er hat seine Einwände und seine Zweifel Gott gesagt. Und er hat sich die Finger am heiligen Gott verbrannt. Er ist mit dem heiligen Gott zusammengestoßen und Gott hat ihn geschlagen, er war stumm, er kommt aus dem Heiligtum heraus und kann nicht mehr reden. Ein schwer gezeichneter, geschlagener Mann, der seinen Dienst nicht mehr tun kann am Heiligtum, das gehört ja mit in die Geschichte des Zacharias hinein, warum ihm Gott ein Geheimnis überhaupt erst erklären konnte. Er hat die Heiligkeit Gottes erlebt an seinem eigenen Leib. Und er ist hart geschlagen und getroffen, so wie viele unter uns auch. Die sagen, Herr, warum? Warum gehst du so hart mit mir um? Und die verstehen nicht mehr, wie alles werden soll. Und dann kommt die Namensgebung seines Sohnes, der ihm wunderbar geschenkt war, und da hat er den Namen, übersetzt heißt er ja, Gott ist gnädig, Johannes, Gott ist gnädig. Und in dem Augenblick, wo er das auf das Täfelchen schreibt, löst sich seine Zunge. Und darum redet er, weil ihm das Wunder der Gnade Gottes so unbegreiflich ist. Er hätte ja von Gott her alles verdient, er hat sein Leben nicht mehr verdient. Er weiß, dass das alles ja ganz schlimm war, dass er Gott nicht geglaubt hat, Gott nicht vertraut hat. Aber dann wird ihm das ganz groß, Gott ist gnädig. Und darum singt er das. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Es geht nicht um eine Bescherung. Es steht nichts drin in der Weihnachtsgeschichte. Sondern Zacharias sagt, es geht um einen Besuch. Und da müssen wir darauf achten, da klopft es an der Türe. Und da steht Gott, der heilige Gott, der Herr, der Macht hat, dem alles gehört, der über unser Leben bestimmt, vor dem wir nur Staub und Asche sind, dieser Gott, dieser heilige Herr klopft an der Türe und er will uns begegnen in diesen Tagen. Und da sollten wir wie Zacharias überwältigt sein von der Güte und Liebe und Freundlichkeit Gottes. Wie Gott uns helfen will, da wo wir uns verlaufen haben, da wo wir nicht mehr weitersehen, wo unser Leben ausweglos geworden ist, wo wir ratlos sind, wo uns die Lasten zu schwer werden und wir sie nicht mehr tragen können. Dann spricht Zacharias zunächst in seinem Lied von dem unbegreiflichen Dunkel der Welt. Wir haben gerade eben das Lied von Jochen Klepper gesungen. Im neuen Gesangbuch steht jetzt immer das Jahr der Entstehung unter einem Lied Dunkel der Welt. Man singt das dann so munter runter. Das war für Jochen Klepper das Jahr der Rassegesetze. Er, der mit einer Jüdin verheiratet war, eine Frau, die ihm so viel bedeutete, viele Jahre älter als er, an der er hing, ohne die er nicht konnte. Das unheimliche Dunkel, wenn Sie es lesen in den Tagebüchern Jochen Kleppers. Die Finsternis, wie er bei Eichmann war und dann schreibt, keine Ausreise erlaubt. Eichmann verlangt, dass wir unsere Ehe auflösen. Das kann ich doch nicht. Dunkel der Welt. Dunkel der Welt. Davon singt Zacharias. Und das Schlimmste in der Dunkelheit der Welt ist doch, dass viele Menschen Gott nicht erkennen können. Ach, wir erleben das ja immer wieder in unserem eigenen Denken, wie albern und blöde uns die Finsternis manchmal überfällt, dass wir selber fragen, wo ist denn Gott? Dabei ist uns Gott so nahe. Wenn uns dieser Durchblick geschenkt ist, und bei Zacharias ist ja das Entscheidende, dass der Heilige Geist ihm den Durchblick schenkt. Der Geist Gottes, der uns erfüllen will, dass wir Gott erkennen können in einer Finsternis, die uns umgibt. Das ist doch so groß, dass man das Dunkel durchdringen kann. Das Dunkel der Todesschatten. Wie viele Menschen in den letzten Jahren sind nicht mehr unter uns, die uns so viel bedeutet haben, mit denen wir eine ganz enge Liebes- und Lebensbeziehung gelebt haben. Und der Tod ist um uns herum. Manchmal schieben wir so auf die Seite, um nicht dran zu denken. Wir sitzen doch im Todesschatten. Das sieht Zacharias so klar. Das ist die Situation der Welt. Unsere Krankenschwestern von christlichen Fachkräften, die im Sudan sind, haben das im letzten Jahr so eindrücklich beschrieben, wie sie in der Weihnachtsnacht hinausgehen. Und dann stehen sie im Dunkel. Und dann lesen sie die herrlichen Gottesworte, dass es Licht wird. Dort in diesem endlosen Morden des Bürgerkriegs, aber auch in der ganzen Ausweglosigkeit, bin immer wieder betroffen, dass eine ganze Anzahl junger Menschen in unserem Gemeindebezirk sich das Leben nehmen, die keine Hoffnung mehr haben, weil es so trostlos dunkel ist. Und dieses Sitzen, das ist ein Ausdruck passiver Teilnahmslosigkeit. Man hat keinen Mut mehr und keine Hoffnung mehr. Und da sitzt man nun, und das sieht der Zacharias in dieser trostlosen Ausweglosigkeit. Ich meine, der Zacharias war Landpriester, aber gerade deshalb hatte er das Ohr beim Volk und er war ein rechter Seelsorger. Er hat etwas gewusst von diesem Todesschatten. Er hat mitfühlen können, wie das ist bei den Singles, wenn man nach Hause kommt und die Tür zumacht und dann ist man allein und hat niemand, mit dem man reden kann. Die anderen, die sich so missverstanden fühlen. Er, der Seelsorger, er hat die Tränen der Menschen gesehen. Und darum spricht er von dieser großen Not. Er lässt sich nicht blenden von allerhand Glitzerzeug der Welt, sondern er sieht die Not und die Traurigkeit. Und davon spricht er. Menschen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und dann sieht er das strahlend helle Licht. Das strahlend hält dich, das aufgeht mitten in der Finsternis und im Todesschatten. Jetzt wissen wir, dass das ein altes prophetisches Bild war. Wir haben es immer wieder in den Adventstagen uns dran erinnert, aber hier bei der Sonne denkt man ganz besonders an den letzten Propheten im Alten Testament. Da, wo das Neue Testament anfängt, steht der letzte Prophet Maleachi, wo es auch heißt von der großen Freude, ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Dort heißt es, über euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, der Strahlglanz, heller als 1000 Sonnen, ganz strahlend hell das Licht. Was hat er denn da gemeint mit diesem Bild? Das ist ja überhaupt nicht vorstellbar, weil es alle Begriffe sprengt. Wir können es ganz simpel sagen. Es ist das Kommen Jesu, die Erscheinung Jesu in der Welt, die Zacharias schon sieht, weissagt, er sieht schon durch den Heiligen Geist, auf das Kommen Jesu. Wir wissen ja, dass das viele unserer Mitchristen immer wieder ärgert, wenn wir immer wieder auf Jesus zu sprechen kommen und das auch in einer solchen Deutlichkeit sagen. Aber wir können es gar nicht anders. Da geht es uns wie dem Zacharias. Wir können das nicht anders als in den Gräbern sagen, die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Große Freude, er ist auferstanden, er lebt. Oder er hat meine Schuld getragen, sie ist gebüßt. Es ist ja immer wieder erschütternd in unseren Zeitungen, wie selbstgerecht wir über Schuld reden. Wie Menschen ihre ganze Reputation verlieren, wenn man sie der Schuld verdächtigt. Da sind wir alle schuldige Leute. Kein einziger ist gerecht. Doch, wer durch Jesus gerecht geworden ist, dem die Schuld weggenommen ist, der kann wieder aufsehen, im Strahl die Sonne der Gerechtigkeit. Er steht im Lichte Gottes, versöhnt mit Gott und im Frieden mit Gott. Welch eine Freude. Das besingt der Zacharias. Dieses Licht soll aufgehen, hineinleuchten in die Dunkelheit. Und er hat ja ganz recht, das ist das Einzige, was es hell macht. Bei verzweifelten, hoffnungslosen Menschen. Was wollen Sie denn einem anderen sagen, der unheilbar krank ist, als dass ich sagen kann, Jesus ist dein guter Hirte und er kennt dich und er führt dich. Und mit dem Kommen Jesu hat diese große Sehnsucht der Propheten endlich ihr fassbares Datum und ihren festen Angelpunkt. Und da kann man sich jetzt ganz drauf verlassen. Und dann kommt die überwältigende Freude. Das singt der Zacharias in diesem Lied. Das ist ein Lied, das er singt. Und es ist immer wieder schön, wenn wir auch die Lieder anstimmen in diesen Advents- und Weihnachtstagen, da singt er ganz erfreut von diesem Kommen Gottes. Und was er an Gott so wunderbar findet, er hat ja Gottes Heiligkeit erlebt. Und ich möchte das immer wieder dazusetzen, weil das in unseren Tagen oft so billig gesagt wird, wenn von Gott geredet wird. Das ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der kommt in seiner barmherzigen Güte und seine Ehre dreinsetzt, das Leben von schuldig gewordenen Menschen, von Übertretern zu erneuern. Jetzt müssen wir all die Geschichten erzählen, die Sie aus Ihrem Leben nur erzählen können. Wie war das denn bei uns? Als wir zum ersten Mal ganz bewusst die Vergebung Jesu in unserem Leben erfahren haben. Die erste Freude, als wir zum Glauben gekommen sind, die erste Liebe. Und dieses Strahlen, dieses Wegfallen der Zentnerlast, dieses Aufatmen, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Ach, ich darf doch leben und fröhlich sein. Zacharias sagt, das ganze Heil, das Jesus bringt, das liegt nicht an einer neuen Weltordnung, das liegt nicht an irgendwelchen neuen Gesetzen oder neuen Organisationen, das er bringt, sondern das eben geborene Kind, Johannes, der spätere Täufer, der soll den Weg bereiten und Erkenntnis des Heils schaffen. Wie soll das denn Johannes machen? Indem er das eine Thema immer anschneidet. Das eine Thema, Vergebung der Sünden. Wer hat das eigentlich Ihnen eingeredet, Johannes sei ein trauriger Mann, ein Freudenbote. verkündet Vergebung der Sünden. Das ist so arm heute an unserer Christenheit und auch so schlimm, dass wir da versagen, dass wir meinen, alles andere würde heute die Menschen anziehen. Ob das Musik ist oder ob das ein neues Image ist oder eine große profihafte Werbung oder irgendwas. Es war schon beim Johannes der Täufer so. Und dann sind die Menschen hinausgelaufen. Das hat doch keiner geahnt. Es ist ja immer nur verdeckt, sobald wir diesen Punkt berühren. Und ich bitte Sie auch bei Ihren Kollegen und Freunden und wo Sie mit anderen über Jesus reden, dass Sie nicht bloß über Gott reden oder über die Kirche, sondern dass Sie mit Menschen reden über das Wunder, dass wirklich es eine Vergebung der Schuld unseres Lebens gibt. Vergebung der Sünden und darin Erkenntnis des Heils. Das ist das Wunderbarste, was man im Glauben entdecken kann. Ich darf mit Gott im Frieden leben. Gott hat mich lieb und ich bin geborgen, weil er meine Schuld weggenommen hat. Und nichts zieht die Menschen so sehr wie das Thema Vergebung der Sünden. Das hat Johannes der Täufer erlebt. Und die Massen sind hinausgeströmt zum Jordan, obwohl es ein beschwerlicher Weg war. Und sie haben sich damals in dieser Taufe der Reinigung symbolisch auch säubern lassen, um die alten Lasten wegzulegen. Es ist ein großes Sehnen nach einer Vergebung. Und das wichtigste Thema, das heute zu verkünden ist, gerade im Weihnachtsfest, Erkenntnis des Heils durch Vergebung der Sünden. Ist das nicht bloß ein bisschen privat, was wir da verkünden? Ja, Kritiker in unserer modernen Christenheit nehmen das sehr übel. Die sagen, das sei ein individuelles Christentum, das die Bibel verkündige und man müsste das heute weitermachen in die politischen Dimensionen hinein. Man müsste das gesellschaftlich umsetzen und überlegen, wie das sich in der Beschaffung der Arbeitsplätze niederschlägt und wie das einen Wirtschaftsaufschwung bewirkt und den Holzmann-Konzern saniert und wie viele Dinge noch neu gemacht werden durch den Ratschlag, den die Christen zu geben haben. Interessant, dass der Zacharias das völlig klar sieht. Seine private Glaubenserkenntnis, die er hat, geweissagt im Heiligen Geist. Aber sie macht Spuren. Das gibt Spuren, dass er unsere Füße richte auf den Weg des Friedens. Nun reden an Weihnachten alle hohen Staatsmänner vom Frieden. Aber wie man ihn macht, das ist schwierig. Das ist das, was Christen aufgetragen ist, dass sie den Weg des Friedens gehen. Und das fängt nicht an in den großen Zentralen der Macht, sondern das fängt in unseren Häusern an. Wie wunderbar war die Botschaft Jesu, dass er Boten des Friedens gesandt hat. Es waren seine Jünger, die er in die Welt gesandt hat, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Und sie haben gar nicht angefangen mit großen Sprüchen. Sie haben Einzelne zu Jesus gerufen. Und durch die, die zum Glauben kamen, ist da plötzlich in Ephesus etwas Neues angefangen. Da war plötzlich die okkulte Macht dieser Diana zurückgedrängt. Ohne große Aktion. Durch den gelebten Weg des Friedens. Unterschätzen Sie das nicht. Eine Mutter, die ihre Kinder erzieht, ein Mann, der in seine Arbeit geht und Gott dient, dass das Auswirkungen hat. Weg des Friedens, so wie Jesus in ganzer Zurückgezogenheit und Verborgenheit seinen Weg ging, richte unsere Wege auf den, unsere Füße auf den Weg des Friedens, Herr. Ich will das Umsetzen mit den Gaben, die ich kann. Das ist ein Gebet. Herr, richte meine Füße auf den Weg des Friedens. Ich will nicht entlang stolpern, ich will nicht Fehltritte tun, ich will nicht abirren vom Weg des Friedens. Schwierig, wenn man den Weg des Friedens geht, wenn man zurückstecken muss, wenn man schweigen muss, auch wenn Unrecht einem widerfährt. Es sind viele falsche Wege, die wir gehen, Wege des Hochmuts, des Stolzes, der Überheblichkeit, des bösen Redens. Herr, Richte meine Füße auf den Weg des Friedens. Der Zacharias sieht schon die Gemeinde Jesu herankommen, die durch die Welt zieht und den Weg des Friedens geht. Denk immer dran, wie die alten Germanen zum Glauben kamen. Was hatten die alten Germanen denn für eine schöne religiöse Vorstellung? Sie träumten von der Göttin Hela, der Höllengöttin, und sehnten sich einst in der Walhalla aus den Kopfknochen Bier zu trinken. So steht es in den alten germanischen Hoffnungen. Und dann ist auf einmal eine Kulturrevolution passiert durchs Evangelium, dass diese alten Germanen nicht mehr vom Bier trinken aus den Knochen ihrer Vorfahren in der Walhalla träumten, sondern dass sie Boten des Friedens wurden. Herrlich, mit ganzer Schlichtheit eine Kulturrevolution, ein Bach und ein Händel, ein Albrecht Dürer und ein Johannes Kepler und alle die großen Denker auf dem Weg des Friedens. Das ist schön, dass Jesus sein Reich baut in unseren Tagen. Sein Reich will er schaffen in aller Welt, so wie er unseren Hartmut Schack und seine Frau Ines gebraucht als Brunnenbauer in Kenia. Dass Menschen nicht mehr krank werden am Wasser, das sie trinken. Aber in der Freude, dass uns unser barmherziger, gnädiger Gott herausholt aus dem Todesschatten und uns zu Boten seines Friedens macht. Amen.